Hallo und herzlich willkommen zum Mistgabel-Podcast in auch heute wieder einer besonderen Ausgabe, denn wir streiten uns heute. Heute gibt es so richtig Beef. Wir, das sind zum einen...
Ray.
Und ich, der Domi. Und wir haben heute ein bisschen was auszutragen, glaube ich. Also heute ist, glaube ich, ein bisschen dicke Luft bei uns angesagt.
Also irgendwie, es wird alles immer schlimmer, oder?
Ja.
Das Leben ist, wird immer härter für uns. Und... Lockdown und Trump könnte eventuell wiedergewählt werden.
Mhm. Das ist irgendwie, da muss man schon mal der dicken Luft irgendwie auch mal Raum geben, ne?
Ja. Und eigentlich waren unsere Ausgaben bisher immer eher harmonisch.
Ja.
Würde ich sagen, bis auf die Fleet Foxes.
Bitte reiß diese Wunde nicht
aber
auf.
Aber wir könnten wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gehen.
Genau.
Bisschen uns betteln.
Absolut, ja. Denn heute geht es auch ein bisschen um Battle. Ihr merkt schon, uns fällt das mit dem Zwist und dem Streit jetzt nicht so super leicht. Habt ihr vielleicht an uns schon gehört. Aber wir leben ja gerade in einer Zeit, wie du auch gerade schon gesagt hast, wo einfach so Streitkultur ist schon ein Thema, vor allem jetzt aktuell durch die Präsidentschaftsdebatte in den USA.
Mhm.
Und auch bei der Bachelorette streiten sich die 19 Männer darum, das Herz zu erobern. Heute wird es bei uns aber weniger... romantisch vielleicht, denn wir sprechen heute über unsere jeweiligen Lieblingsalben von verschiedenen KünstlerInnen und Bands und wollen die vor uns, sollten wir eine andere Meinung haben. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier und da mal unterschiedliche Meinungen haben werden. Da wollen wir die ein bisschen verteidigen und natürlich im besten Fall das Gegenüber dann auf die richtige Seite zu ziehen.
Wie läuft das heute ab?
Genau, wir haben uns überlegt, wir sprechen über verschiedene KünstlerInnen und Bands und jeder stellt das seiner Meinung nach beste Album vor.
Aus der Diskografie?
Genau.
Noch nur Alben, Studioalben, keine EPs, keine Singles, keine Compilations, Greatest Hits oder so, sondern richtige Studioalben.
Ja.
Dann sagt der eine, ich finde irgendwie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band besser. Am besten von Beatles. Und du?
Ich würde Revolver sagen und dann da seht ihr schon, da geht's schon los.
Dann würde man sagen, warum finden wir dieses Album, das wir selber ausgewählt haben, am besten? Und so, und oder wenn der eine das sagt, dann so, nee, finde ich jetzt gar nicht. ich finde das Album besser, geiler, schöner.
Ja, genau. Ja. Und dann schlagen wir uns natürlich nur verbal, im besten Fall. Den Rest kriegt ihr sowieso dann nicht mit.
Ich würde mich nicht drauf verlassen.
Zum Glück ist es nur ein Hörformat hier. Dann seht ihr nicht die Bitch-Snaps, die wir uns verteilen.
Oh, ja.
Aber ja, ich würde sagen, wir könnten vielleicht mal direkt mit dem ersten Programmpunkt anfangen. Und möchtest du den kurz vorstellen vielleicht?
Warte mal kurz, ich habe jetzt gerade aus Versehen YouTube angemacht.
Ja.
Sorry.
Warum bist du nicht auf YouTube unterwegs?
Nein, ich bin gerade nur auf was Falsches gestoßen, war auf meinem Handy.
Okay.
Das war jetzt gerade nicht die Band, über die wir jetzt gleich streiten werden, sondern wir nehmen Queens of the Stone Age.
Jo.
Hatten wir ja letzte Ausgabe schon ein bisschen besprochen.
In und der in der allerersten Ausgabe haben wir da auch schon drüber gesprochen.
Auf jeden Fall.
Genau.
Eine Band, die uns schon sehr lange begleitet. Mit Josh Ami als quasi einziger...
Festes Bestandteil oder durchgehendes Bestandteil. Ne?
Ja, genau.
Genau. Und,
staubiger Rock. Mal etwas stoniger, mal etwas eingängiger.
Mhm.
Und soll ich schon mal anfangen, welche
Songs? Ja, sag du es natürlich.
Songs for the Deaf.
Nein!
Von 2002. Das hat mich einfach damals schon, das habe ich schon in der ersten Ausgabe gesagt, hat mich halt damals schon sehr, sehr begleitet in meinem Leben. Das ist einfach so ein gelungenes Album von Anfang bis Ende mit den vielen Interludes und dann den ganzen sehr unterschiedlich klingenden Songs.
Ja.
Also von sehr knackigen Songs wie No One Knows oder Go With The Flow, First It Giveth, genau, bis hin zu richtig dreckigen Sachen und auch balladesk am Ende dann mit Moskitosong. Also da ist halt für jeden was dabei, auch ein bisschen metalig, total eine bunte Kiste auf jeden Fall und das finde ich voll geil.
Ja, das Problem ist jetzt, dass wir direkt beim allerersten Punkt schon auf einer Linie sind.
Nein!
Weil natürlich habe ich das Album auch ausgewählt.
Ja.
Und ich habe mir schon meine Argumente parat gelegt. Das Album nimmt einen mit auf eine Reise. Du hast diese verschiedenen Sounds, die du auch eben schon gerade gesagt hast. Das kann ich jetzt alles nicht sagen, weil dann spiele ich uns ja, also keine Ahnung, überzeugen muss ich dich ja nicht mehr. aber Ja, so wie du es schon gesagt hast, es ist ein sehr dichtes Album, sehr viel Banger einfach drauf, aber auch diese ruhigen, melodischen Momente und es bedient einfach super viele Emotionen, finde ich. Also bei manchen Songs läuft man, wenn man die mit Kopfhörern hört, fühlt man sich irgendwie wie der größte Boss der Welt, wenn man die hört. Und andere sind so ein bisschen eher ins Innere blickend, sehr ja, melancholisch, sentimental, würde ich sagen. Und da ist einfach für jeden was dabei. Das ist ein sehr breites Gefühlsspektrum, was einen da begleitet. Aber alles mit so dieser leichten Badass-Attitüde irgendwie. Also man ist da zwar traurig, aber trotzdem ist man noch eine super coole Sau dabei irgendwie. Also so ungefähr. Und ja, schade, dass es direkt so losgeht.
Also nicht Badass, sondern Sadass.
Genau, ja. Genau. Ja. Ja, okay, dann...
Das war jetzt ein schlechtes Beispiel jetzt für die... aber vielleicht kommen wir bei dem nächsten Künstler da irgendwie... laufen wir da nicht Gefahr.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Zu haben.
Dann soll ich dann mal anfangen?
Ja, gerne.
Okay. Also wir sprechen über den oft genannten, zitierten...
Eigentlich immer genannten.
Immer genannten Kanye West. Auch... Präsidentschaftsanwärter in seiner Vorstellung vielleicht. Ja, auf jeden Fall möchte ich das Album, über das ich auch schon mal ein oder andere Wort verloren habe, vorstellen. Und
Watch the Throne.
Genau. Nein, es geht um My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ein Album, was mein musikalisches Ohr so ein bisschen geöffnet hat und was mir einfach persönlich super viel bedeutet und ich glaube auch meinen Musikgeschmack irgendwie nachhaltig beeinflusst hat. Kanye rappte nie mehr so gut wie dort. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass er sich die Texte wirklich vorher überlegt hat und aufgeschrieben hat. Und ich finde den Freestyle-Ansatz teilweise auch richtig gut so, aber ich finde gerade dort merkt man auf diesem Album, dass er sehr, dass er wirklich gefeilt hat an jedem Wort irgendwie, was er rüberbringen möchte. Und diesen Perfektionismus, den er in seinen Texten anlegt, überträgt sich auch perfekt auf die musikalische Gestaltung des Albums. Also es ist, auch in der Sampling-Folge hatten wir schon drüber geredet, da sind viele Samples dabei aus komplett unterschiedlichen Musikrichtungen. Es ist so ein Hybrid aus ganz vielen verschiedenen Einflüssen und ich finde, das ist so sein Magnum Opus, wo man merkt, hey krass, da kommt einfach viel zusammen und es ist einfach ein super dichtes Album. Und da will ich jetzt mal hören, wie du mir da jetzt widersprechen willst.
Also, erstmal muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. My Beautiful Dark Twisted Fantasy von 2010 ist halt auch für mich ein sehr wichtiges Album. Das war auch eye-opening damals, 2010. Ich habe so oft gehört, auf der Arbeit oder halt in der Uni oder halt beim Busfahren dann auch. Und das ist halt einfach ein sehr progressives Album, das ich halt, also vor allem für Rap-Verhältnisse dann auch.
Ja.
Allerdings im Laufe der Zeit hat sich das so ein bisschen verschoben, weil mir das manchmal ein bisschen zu lang wurde dann auch. Es gibt manchmal gewisse Tracks, gerade so in der zweiten Hälfte, Hell of a Life oder so, und wo Chris Rock da die ganze Zeit da irgendwie so rein quatscht dann auch.
Das Blame Game, glaube ich.
Also da weiß ich, also nach dem 50. Male des Hörens des Albums, da geht es einem dann doch auf den Wecker. Dann, und es gibt ein Album, bei dem irgendwie nichts auf den Wecker geht. Also es geht zwar einen auf den Wecker, aber halt auf eine geile Art und Weise. Und zwar Jesus von 2013, drei Jahre später. Weil es ist zwar auch irgendwie ein ambitioniertes Album, auch ein mutiges Album gewesen, genauso wie Fantasy, aber es durch diese Schroffheit, durch diese dieses unperfekt perfekte, also weil einfach vieles so total dekonstruiert klingt und halt irgendwie mit Einflüssen von irgendwie Noise Rap und Elektro und so, gibt es dann so eine geile Stimmung und vor allem ist dieses Album nicht allzu lang. Also ich glaube, es sind 40 Minuten oder sowas um den Dreh rum.
Ja.
Und es ist für irgendwie ein schöner, super eingängig und irgendwie nimmt es einen doch wirklich mit, aber anders mit halt. Also ich liebe immer noch Fantasy, aber das halt noch mehr mittlerweile. Ich könnte vielleicht auf Bound 2 verzichten, weil das irgendwie doch ein bisschen das letzte Lied Das ja jeder kennt.
Auf das Lied würdest du verzichten?
Von dem anderen wäre das Album noch geiler.
Wenn das nicht drauf wäre, echt?
Ja.
Oh krass, okay. Ich finde, es ist eines der Highlights auf dem Album.
Es ist ein Highlight, aber es ist, fragt so sehr raus, weil es halt so total old klingt, old-fashioned dann und gar nicht so Elektro-Rap-mäßig dann auch. Aber sonst ist das Album mega geil. Dann
auch. Ja, aber ich finde gerade, dass man dort merkt, dass seine Texte lange nicht so gut sind wie bei Fantasy zum Beispiel. Klar hast du nicht diese Länge, aber da möchte ich auch mal kurz drauf eingehen. Also natürlich sind bei Fantasy gegen Ende tatsächlich ein paar Tracks dabei, die relativ lang sind, aber ich finde, das trägt auch sehr zu der Stimmung bei einfach und das beschreibt auch so ein bisschen die Reise. Okay, der Chris Rock Stand-Up-Comedy-Ausschnitt, der da drauf ist quasi, der nervt natürlich, wenn man den jetzt das 20. Mal gehört hat, aber die ersten 3-4 Mal fand ich den halt super lustig einfach. Also ich halte den sowieso für echt talentierten Komiker und ich finde den auch unterhaltsam einfach. Mhm. Man könnte das Gleiche vielleicht sagen zu dem Autotune-Geschwurbel, was in dem... Lass mich überlegen, auf welchem Track das ist.
War das Runaway?
Ja, genau, am Ende von Runaway ist ja diese sehr lange Teil.
Sehr, sehr lang, ja.
Genau.
Ich liebe Runaway, aber ich mag, glaube ich, die Singles-Version lieber.
Mhm. Ich finde allerdings, dass das so quasi den zweiten Akt des Albums irgendwie abschließt. Nach, gerade mit dem Song davor, mit Devil in a New Dress, mit Rick Ross und Runaway zusammen, die sind so, finde ich, da, naja gut, mit Hell of a Life vielleicht auch noch dazu tatsächlich. Aber da, das ist so der hedonistischste Punkt von Kanye irgendwie. Mhm. Und der ekelhafteste irgendwie, wo man denkt, wow, du bist auch vielleicht nicht so der oder es ist sehr reflektierend irgendwie und sehr entlarvend auch seine eigenen Fehler und Missstände, die er hat. Was dann halt kurz vor dem Ende, was nochmal alles so raushaut und was nochmal auch atmosphärisch einfach unglaublich klimaktisch ist, also mit Lost in the World und Who Will Survive in America, zwei Tracks, die halt da nochmal irgendwie dagegen stoßen und das finde ich, also deswegen finde ich es nicht so schlimm, beziehungsweise ich finde es eigentlich überhaupt nicht schlimm, es geht so, es ist halt diese Reise, die halt dadurch untermalt wird. Und deswegen mag ich das ganz gerne.
Also vom Konzept her finde ich es halt geil. Mhm. Immer noch, Fantasy. Also von der Ausführung her finde ich halt, wie gesagt, dieses halt besser. Mhm. Insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, dann auch die Summe der Teile. Aber also klar, also mein absolutes Lieblingslied von Kanye West ist halt, scheiße, wie heißt das nochmal? Das vierte Lied.
All of the Lights.
All of the Lights, ja. Mhm. Das ist für mich absolut mega geil. Weil auch so viele Gäste mit dabei sind, LaRue und Alicia Keys und Rihanna und
alle ungefähr.
Kid Cudi und John. Elton John, stimmt, genau, ja. Trotzdem, also für mich ist Jesus so etwas, wo ich irgendwie schneller wieder zurückgehen würde. Wenn ich jetzt Bock auf Kanye habe, dann würde ich Jesus hören.
Mhm. Wobei das ja, also bei Fantasy sagt man ja so, dass es so den Stil seiner vier vorherigen Alben irgendwie so gut zusammenfasst und so ein Bogen ist. Deswegen, wenn ich in der Kanye-Laune bin, dann höre ich mir eher einfach Fantasy an, weil das so auch die Zeit von Kanye West war, die mir halt am meisten zusagt. Mit Jesus hat es dann schon angefangen, dass es zwar sehr experimentell ist, aber mir auch da nicht alles so super gefallen hat, tatsächlich. Also ich fand, das ist schon ein bisschen sperrig, oder auch bewusst natürlich sperrig.
Ja, klar, wollte ich gerade sagen. Black Skinhead oder New Slaves ist halt schon schroff, aber halt voll. Irgendwie... Da ist halt so eine Energie drin in diesen Liedern.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde auch zugeben, dass das ein super geiles Album ist. Mhm. Aber da hat es bei mir einfach viel länger gedauert. Ich habe das nicht beim ersten Mal hören, dachte ich, da war ich erstmal, lag ich irgendwie geschockt auf dem Boden und dachte so, hä, okay, was geht hier so? Mhm. Und bei Fantasy war ich von vornherein irgendwie direkt drin und abgeholt.
Ja, also Fantasy, das überrollt einen gleich beim ersten Hören, wenn man es noch nie gehört hat. Bei Jesus habe ich natürlich auch länger gebraucht, aber als ich dann halt das öfter gehört habe, da ist mir dieses Album sehr angewachsen, finde ich. Bei Fantasy war es andersrum.
Mal andersrum, ja. Okay.
Aber Ich würde Fantasy auch nie missen. Also Magneto für Dark Twisted Fantasy. Also war auf jeden Fall für die Karriere von Kanye West das wichtigste Album, würde ich sagen. Mhm. Weil es einfach dann, naja, also nach Taylor Swift, nach dem Drama der VMAs, dann hat es ihn halt katapultiert in Richtung Kritikerliebling erst recht dann. Mhm. Und halt auch außerhalb der Hip-Hop-Bühne dann auch. Also, oder Hip-Hop-Blase dann auch.
Ja.
Das dann auch wirklich ernst genommen wurde von eigentlich allen Musikkritikerinnen und Kritikern.
Mhm. Ja, ich finde auch, die Musikvideos natürlich für Fantasy sind halt auch überragend. Mhm. Der Kurzfilm ist ziemlich visuell beeindruckend.
Genau. Mhm. Mit diesem Engel, Erzengel.
Also ja. Das haben wir bei Jesus vielleicht.
Ja, das stimmt. Wenn man auf Musikvideos steht, dann würde man, glaube ich, die Jesus-Musikvideos eher weglassen. Mhm. Dieses Black Skinhead-Musikvideo ist auch irgendwie so ein bisschen... Naja.
Ja. Ja. Wobei die SNL-Performance davon finde ich richtig cool. Tatsächlich.
Mhm, mh. Ja. Ja. Okay.
Aber gut, dann sind wir da nicht auf einer. Ja.
Wir werden wahrscheinlich in den nächsten 10 Ausgaben wahrscheinlich immer noch irgendwie oft über Kanye West sprechen.
Das kann sein.
Reden wir doch über einen Künstler, den wir ähnlich schätzen. Mhm. Schätzen. Frank Ocean.
Ja.
Wie soll man den nennen? Also R&B-Künstler im weitesten Sinne, der aber auch irgendwie mit viel Experimentierlust quasi seine Musik reinbringt und auch nicht immer klingt alles irgendwie soft und schön, also viele schon, manches dann doch irgendwie nicht. Aber Channel Orange von 2012, sein Durchbruchsalbum, also sein erstes Studioalbum, ist halt einfach eines der besten Alben der 10er Jahre. Also, es ist auch ein langes Album, ähnlich wie Fantasy, aber es ist anders als Fantasy, hat es eben keine, also fast gar keine allzu langen Tracks, also außer jetzt Pyramids mit John Mayer. Aber das ist gleichzeitig auch das geilste Lied, finde ich, gerade die ersten 4 Minuten. Und es ist auch so ein Album, das Album ist halt doch irgendwie so kompakt dann gleichzeitig und hat halt so viele catchige Momente und ist einfach, also gerade dieser Lauf irgendwie ab dem, naja, ich würde schon sagen, ab dem ersten Lied bis zum 9., 10. Lied oder sowas, bis Pyramids, da ist jedes Lied einfach so, hat einen unglaublich geile Hook, er rappt über so viele unterschiedliche Sachen, dann irgendwie auch über Super Rich Kids und über gewisse, deprimierende Aspekte des Lebens heutzutage dann auch. Was einfach super geil ist und er redet natürlich auch über weil er sich ja kurz vorher geoutet hat als Bi, auch über seine Erfahrungen halt dann mit unerfüllter Liebe dann auch, Bad Religion und sowas dann und sagt da Allahu Akbar, das ist ja auch schon ein bisschen schockierend eigentlich, dass er das sagt, aber gut, das war ein Zitat natürlich dann auch irgendwie von einem Taxifahrer, aber das ist halt so, also einfach eine unfassbar schöne Welt, die er da irgendwie gestaltet hat, halt futuristisch, aber auch gleichzeitig irgendwie retro und mit seiner tollen Stimme und dem Flow und allem. Das ist einfach so ein wahnsinnig krass geiles Album einfach. Kann ich anders sagen.
Okay, da sind wir auch nicht auf einer Wellenlänge sozusagen. Beziehungsweise eigentlich schon, weil das Album liebe ich auch über alles. Aber ich finde Blonde tatsächlich besser. Das Album danach oder eher das übernächste Album, weil wir hatten ja zwischenzeitlich noch das Endless-Album, was man leider nirgendwo richtig findet. Ne? Also das.
Also ich habe die DVD mal gekauft, Jahre nach dem Release, auch mit den Visuals dann auch und mit der CD drin und da wurde es, glaube ich, auch ein bisschen anders abgemischt oder von den Titeln her anders neu konstruiert dann auch, aber das ist eigentlich ein Album, das ich, das unterschätzt ist. Also Endless ist geil.
Finde ich auch. Ich habe es halt nur super selten gehört, weil es eben so schwierig ist, das zu hören, tatsächlich. Wenn man nicht die DVD zu Hause hat, die leuche ich mir vielleicht mal aus.
Gerne.
Aber ich habe mich für Blonde entschieden, weil ich finde, dass das einfach ein bisschen experimentierfreudiger ist. Also bei Channel Orange habe ich das Gefühl, dass es schon relativ konventioneller R&B ist, so kontemporärer, würde ich schon sagen. Ja, doch. Und ich finde, bei Blonde haben wir einfach so eine hohe Emotionalität, die ich einfach bei Channel Orange nicht im Gesamten habe. Ich finde, bei Blonde merkt man einfach so richtig die Zerbrechlichkeit und die Selbstreflexion, die teilweise düstere Soundkulisse, die sich dann abwechselt mit super melodischen und schönen Momenten. Es sagt mir alles ein bisschen mehr zu als bei Channel Orange tatsächlich. Ich finde auch gerade bei Blonde ist auch eben so ein Lauf drin und der geht mindestens bis Track 6. Also die ersten 6 sind alle super, super schön und dann hat es in der Mitte so eher experimentellere Geschichten und gegen Ende haben wir dann aber trotzdem nochmal wunderschöne Tracks wie White Ferrari und Godspeed, die einfach so fragil sind, gleichzeitig aber auch sehr bunt produziert. Also ich finde, das ist einfach so die perfekte Kombination von so fast schon so Singer-Songwriter-Zerbrechlichkeit und dieser R&B-Produktion, die auch ziemlich futuristisch ist, würde ich sagen. Und abstrakt teilweise auch. Also
da stimme ich dir schon zu. Aber ich finde, manchmal wird man da so richtig rausgerissen aus den Tracks, die teilweise irgendwie nur bis zur Hälfte gehen. Innerhalb eines Tracks und dann plötzlich kommt irgendwas ganz anderes dann auch. Irgendwie was irgendwie so... also ich mag diese Experimentierfreude dann auch in dem Album. Aber manchmal ist es mir dann... kommt es halt irgendwie so unorganisch rein. Es wird so richtig reingekrätscht dann auch irgendwie, was schon klar, diese Zerbrechlichkeit sollte es dann auch darstellen, dann auch ein bisschen metaphorisch gesehen, aber manchmal ist es mir dann ein bisschen zu wild. ich mag vorher halt irgendwie auch immer noch White Ferrari natürlich dann auch und Pink and White mit Beyoncé, wo das eine eher so klassische Tracks dann auch. Also ich stehe total auf Experimentierfreude, aber bei dem Album hätte ich mir ein bisschen mehr dass das halt zusammen alles ein bisschen besser zusammengefügt ist, dann auch, hätte ich mir gewünscht dann auch. Weil mir war das ein bisschen zu krude, zu durcheinander dann auch. Deswegen, und gerade dieser zweite Drittel des Albums, das war mir ein bisschen too much dann auch.
Ja, das verstehe ich auch.
Gerade
ja.
Irgendwie so die gewisse diese Zwischendinger, Interludes, Facebook-Story fand ich irgendwie ein bisschen nervig. Das, wo seine Mutter irgendwie sagt dann irgendwie, ja, Drogen sind scheiße und so, fand ich okay, aber dann hat sich das so sehr wiederholt dann auch. Hat mich ein bisschen genervt dann auch. Ich mag aber Solo zum Beispiel ganz gerne, sehr gerne und Nights natürlich dann auch.
Ja.
Ivy war mir ein bisschen zu poliert. Also irgendwie war das für mich ein bisschen zu sehr Krautenrüben, das Album auch. Aber ich mag es immer noch insgesamt schon sehr, aber manchmal war es mir zu hektisch.
Aber ich finde gerade eben das, was du jetzt auch nochmal hervorgebracht hast, so dieses Reingrätschen, genau das macht für mich, finde ich, den Reiz des Albums raus, weil man, das ist so wie so sich aufdrängende Gedanken, die dann auf einmal kommen. Ja, das kennt man ja vielleicht auch, wenn man an eine Sache denkt und dann auf einmal denkt man was komplett anderes. Und ich finde auch, dass es erstens ganz gut widerspiegelt, wie der innere Monolog so funktioniert. Auf der anderen Seite finde ich, ist halt auch einfach, also das sind dann immer so Momente, diese Überraschungsmomente, die einem dann irgendwie so kurz aus dem Konzept bringen beim Hören und man weiß dann nicht so genau, oh, wo geht die Reise hin? Diese Spannung, so ähnlich wie wir das in der letzten Folge mit der Gruselmusik besprochen haben. So, dass man dann nicht so genau weiß, wie geht es jetzt weiter und eben diesen kurzen Moment der Schwerelosigkeit so irgendwie hat. Die dann aber so schön, die dann irgendwie bei mir immer Gänsehaut auslöst. Also wenn ich da zum Beispiel, das ist zwar kein großer Schnitt, aber bei Nights eben direkt, am Ende dieses abgehackte Gitarren-Solo und danach droppt ein komplett anderer Beat, der so total langsam und so nächtlich klingt und so. Und ich krieg da immer Gänsehaut, weil das so, wenn es einfach so ein Umschwung ist, mit dem man nicht rechnet und ich freue mich sogar, wenn ich das Lied anmache, dann freue ich mich schon auf den Moment und obwohl ich weiß, dass er kommt, nimmt mich das jedes Mal mit. So, also ich finde das total total schön irgendwie. Deswegen
Ja, es ist so ein ADHS-Album.
Ja, voll.
Also jetzt, als du das jetzt halt nochmal beschrieben hattest, hat mich das voll dran erinnert.
Ja, das ist vielleicht eine gute Beschreibung.
Die ganze Zeit halt irgendwie so unstetige Gedanken hat dann auch, wenn man sich so unstetig fühlt dann auch.
Ja.
Ja, aber ich präferiere dann doch irgendwie die Melodien von Channel Orange. Habe ich das schon mal gesagt in einer früheren Folge?
Ich glaube, wir haben uns da privat mal drunter
unterhalten. Ach so, okay, off the record.
Genau.
Wollen wir es dabei belassen, bei Frank?
Ja.
Okay. Ja, dann bist du dran.
Oh ja, brauche ein Dokument. Okay, hier ist es.
Unsere erste Künstlerin.
Genau, und zwar geht es um St. Vincent. Ich glaube, die finden wir beide richtig gut. Ne?
Annie Clark, for President.
Voll gerne, ey. Ja, die ist eine... Boah, wie würde man das beschreiben? Ich würde sagen, sie hat angefangen mit schon so Singer-Songwriter-Geschichten.
Durchaus, ja.
Aber hat sich dann immer mehr davon losgesagt, würde ich sagen. Also natürlich ist sie immer noch Sängerin und sie schreibt auch noch ihre eigenen Lieder. Aber die sind schon in eine relativ elektronische Richtung gegangen. Auch sehr experimentierfreudig, würde ich sagen. Da sind viele verschiedene Einflüsse dabei auch. Die man jetzt vielleicht von ihren Erstlingswerken nicht hätte erwartet. Und ich habe mich da für das Album Strange Mercy entschieden. Ich hoffe, wir haben da unterschiedliche.
Ja.
Okay, cool.
Haben wir tatsächlich, ja.
Sehr gut. Weil ich das von hinten bis vorne einfach total liebe. Also ich finde das, das ist auch wie so eine Überraschungskiste, finde ich, so ein bisschen. Also wenn man das hört, dann, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich freue mich einfach über jedes Lied, weil ich schon weiß, was kommt. Und es sind so tolle Melodien dabei. Auch teilweise fast unkonventionelle Melodien, würde ich sagen. Auf der anderen Seite dann aber auch einfach super, super schöne.
Ja, also zum Beispiel die Single Cruel. Das ist, glaube ich, so eine der meisten, der am ehesten abtempomäßigsten Lieder.
Ja.
Das war auch die Single, mit einem coolen Musikvideo auch. Das war schon geil.
Genau, die Gitarrenparts mag ich total gerne. Ich finde auch eben Strange Mercy, den Track, finde ich total schön. Der holt mich jedes Mal ab eigentlich. Und Dilettant finde ich cool. Also es ist einfach Cheerleader natürlich. Also es sind so viele Lieder drauf, die ich wirklich einfach sehr, sehr gerne mag. Und im Verhältnis zu ihren anderen Alben, finde ich, sind da keine richtigen Lücken drin, die ich jetzt dann skippen würde, im Fall, wenn ich jetzt irgendwie bei Spotify streamen würde oder so. Und das habe ich bei anderen vielleicht schon.
Ist bei mir genau andersrum.
Okay.
Weil ich habe das Album Strange Mercy von 2011 oft gehört damals. Das war so kurz nach der Zeit, als ich meinen Musikgeschmack geöffnet hat in Richtung, ein bisschen fordernder darf es sein, ein bisschen kruder. Ich mochte Strange Mercy eigentlich schon ganz gerne. Mir wurde aber, was immer so ein bisschen Problem ist bei St. Vincent Alben, dass die zweite Hälfte immer nie ganz so stark ist wie die erste Hälfte. Weil es so frontloaded ist. Die packenden Lieder sind dann irgendwie im ersten Teil.
Stimmt, ja, das ist und jetzt auch so.
Dann ist es halt irgendwie so bei, ich glaube, ab
Neutered Fruit
und so wird es mir ein bisschen zu, klingt ähnlich alles. Dann. Also ähnlich mit Tempo oder ruhiger dann auch. Und weiß ich, da ist es mir dann auch ein bisschen zu, zu gleichförmig, dann würde ich sagen. Ich habe mich für eine andere Ära entschieden, für St. Vincent, und zwar Mass Seduction von 2017. Ich hätte mich vielleicht lange Zeit eher für ihr gleichnamiges Album St. Vincent von 2014 entschieden.
Das ist leider mein Platz 2 gewesen.
Ah, okay. Ja. Da jetzt dann auch Platz 2, glaube ich. Platz 3 sogar auch. Hätte mich vielleicht auch für ACTA entschieden, was noch ein bisschen mehr so diese Singer-Songwriter-Indie-Pop-mäßige
Platz hätte.
Was total von hinten bis vorne eigentlich halt super... spannend eigentlich klingt, oder irgendwie kurzweilig, aber ich habe mich für Mass Seduction dann doch entschieden, weil es irgendwie, sie hat ja schon immer so ein bisschen mit elektronischen Sounds gespielt, und da ist es halt so voll in der Blüte dann auch, dieser Evolution ihres Sounds dann auch, dass sie da halt da einfach irgendwie wahnsinnig bombastische Elektropop-Lieder rausgebracht hat, die man nie so erwartet hätte, wie du schon gesagt hast, vor 10 Jahren dann auch. Also es gibt da Lieder wie zum Beispiel Ageless, nee, hört mal mit nach. Los Ages, genau. Ja. Hammer, geiles Lied. Oder auch, Entschuldigung, ich hab's gerade irgendwie, hab die, kannst du mal ganz
kurz... Ja, ich mach's auf.
Oder also die alle Singles eigentlich, die sie rausgebracht hat, okay, bis auf das erste, halt haben so eine geile, also so eine unglaubliche Hook auch oft. Und ich finde auch den Style, also das Gesamt, den Gesamtstyle vom Cover über ihr Kostüme und die Haare bis hin zu den Musikvideos halt einfach mega futuristisch und zwar sexy, aber halt auch so eine
dystopische Art und Weise.
Genau.
Ja, finde ich auch.
Genau. Oh, ich liebe Sugar Boy sehr oder Fear the Future, Young Lover sind halt so unglaublich packende Lieder.
Einfach. Pills finde ich auch ziemlich cool.
Pills, ja, genau.
Ist auch mit Jack Antonoff zusammen.
Und New York aber hingegen, was jetzt ein bisschen ruhiger ist, das war glaube ich die erste Single aus dem Album, fand ich anfangs ein bisschen zu lala, aber ist total angewachsen bei mir, also so nach der Zeit, weil es halt so eine schöne Melodie hat dann auch, ist etwas ruhiger, aber halt dennoch zerstört es nicht irgendwie so den Vibe von dem Album dann auch. Und zwar hat irgendwie dieses Album auch ein bisschen so seine Schwächen am Ende ein bisschen, bleibt dann auch ein bisschen zu ruhig, aber es ist weniger, es ist dann doch alles insgesamt konsistenter dann auch, von der Art, wie halt die Sounds dann sind dann auch. Deswegen finde ich, für mich ist es irgendwie so ein Album, das einfach am kompaktesten ist, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Okay. Da kann ich leider tatsächlich sehr wenig dagegen argumentieren, weil ich das sehr ähnlich sehe wie du.
Oh.
Aber ich finde, trotzdem mag ich Strange Mercy am meisten immer noch. Mhm. Aber
liegt vielleicht daran, dass ich Search schon viel zu oft gehört habe, weil das irgendwie so ein MP3-Download war irgendwie früher.
Mhm. Okay.
Ich habe oft gehört und dann konnte ich nicht mehr.
Ja, ich, also ich kam ein bisschen später zu St. Vincent erst und hatte dann auch nicht die Phase, glaube ich, dass ich lange warten musste auf Alben und dann, wenn man die dann alle parat hat schon, dann hört man, glaube ich, die Tracks nicht so tot, wenn man dann einfach ein anderes Album sich anhören könnte.
Ja.
Deswegen ist es bei mir nicht so. Ich mag Search schon total gerne und die alle großen Songs von dem Album höre ich noch oft.
Mhm.
Also, ja, aber ich glaube, das ist auch vielleicht, wie wir das bei anderen Alben wahrscheinlich auch haben. Also bei mir persönlich ist es so stimmungsabhängig fast, was ich als bestes Album bezeichnen würde. Und bei so ein paar Künstlern, ich würde sogar fast sagen, über alle, die wir bis jetzt gesprochen haben, da... ist kein großer Qualitätsunterschied zwischen den einzelnen Alben.
Mhm.
Und da könnte ich fast bei jedem Album sagen, das ist eins meiner Liebsten.
Okay. Naja, sie ist ja auch einer der coolsten Künstlerinnen überhaupt.
Ja, finde ich auch.
Existieren dann auch. Also, die ist toll.
Ja.
Super toll. wer auch super toll ist, ist unsere nächste Band.
Mhm.
Und zwar spreche ich von Arctic Monkeys.
Yay.
Ja. die kam so zu einer Zeit raus, als irgendwie schon dieses cool New Cool Britannia-mäßige raus war.
Mhm.
Diese Neo-Post-Punk Revival um Block Party, Franz Ferdinand, Maximum Park etc. irgendwie. Und dann kamen die dann so angedackelt mit einem anderen Sound eigentlich dann auch, der anders klingt, so ein bisschen, ich weiß nicht, punkig, aber halt anders punkig. Irgendwie so ein bisschen älter, aber halt irgendwie so auf so eine wahnsinnig energetische Art und Weise haben die einfach irgendwie ihr Debütalbum rausgelassen, 2006, was dann auch irgendwie mein Pick ist, und zwar Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.
Mhm.
Weil da ist halt irgendwie so diese Energie noch so ungefiltert dann auch, und ist da irgendwie jedes Lied irgendwie, auch wenn es eher kurz ist, ein Highlight für mich.
Mhm.
Und es ist alles so schnoddrig, und das ist klingt halt in den späteren Alben halt nicht mehr ganz so, finde ich, was manchmal nicht so schlimm ist. Aber das sieht man auch allein schon irgendwie auf dem Cover von dem Album, wenn man da irgendwie so einen rauchenden Typ da so sieht, der schon ein bisschen fertig ausschaut.
Ein bisschen Scooter.
Ja. Das war, glaube ich, auch das, hat sich sehr gut verkauft in der ersten Woche in England und hat dann auch irgendwie den Mercury Prize bekommen, 2006 dann auch.
Ja. Und das war zum damaligen Zeitpunkt das beste Debütalbum einer Band, tatsächlich. Ja.
Ja.
Also das meistverkaufte, nicht das beste, aber.
Mhm.
Ja.
Und es sind einfach so unschlagbare Lieder einfach drauf, wie zum Beispiel When the Sun Goes Down ist halt immer noch total geil. Klar, I Bet You Look Good on the Dance Floor, Ich liebe Riot Van, weil es ein bisschen ruhiger ist.
Ich mag das Auto total gerne.
Und Madibam. Aber auch wieder so schroffere Sachen wie das letzte Lied, A Certain Romance. Mhm. Das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein...
Hat auch einen Bogen, ne?
Irgendwie, ja, genau. Ja, so ein Emotionsbogen dann auch. Ja. Irgendwie ist geil. Aber auch so kürzere Sachen wie... oh mein Gott. You probably couldn't see for the lights, but you were staring straight at me. Mhm. Das war auch irgendwie mega effektiv dann auch.
Ja, finde ich auch.
Und ich mag halt so diese unbändige Energie des Albums und auch, dass sie dann halt nach der Zeit dann so ein bisschen abgegeben haben im Sinne von Perfektionismus mehr. Dass es halt alles ein bisschen gemächlicher klingt. Mhm. Wahrscheinlich stellst du jetzt auch ein gemächlicheres Album vor?
Also wenn man auf der Skala bei den Monkeys geht, dann würde es vielleicht ein bisschen gemächlicher sein tatsächlich. Weil ich würde auch sagen, dass sie am fast am roughsten angefangen haben, also so von ihrem Sound. Und dann immer ein bisschen ruhiger wurden vielleicht. Mhm. Ruhiger ist auch ein schlechtes Wort. Also genau, vielleicht ein bisschen gezähmter einfach.
Ja.
Mhm. Und ich würde das zweite Album, Favorite Worst Nightmare, nämlich wählen. Mhm. Also auch ein Album aus der frühen Phase der Band. Für mich ist das allerdings auch das Beste, weil wir dort eine große Bandbreite einfach haben an verschiedenen Sounds. Also auf dem ersten Album, da möchte ich fast gar nicht viel gegen argumentieren. Das ist gefüllt mit, eigentlich kann man da keinen Track auslassen. Die sind alle super, die sind wirklich Klassiker, würde ich mittlerweile wahrscheinlich schon sagen, so in diesem Genre. Allerdings ist es ein bisschen so eintönig, würde ich vielleicht sagen, weil es auch thematisch halt oft weiß ich nicht, das erste Mal in Clubs gehen.
Eintönig?
Finde ich schon. Also im Verhältnis zu ihren späteren Alben auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen One-Note.
Die waren ja super jung damals.
Genau, ja, aber...
Ja, und halt irgendwie, das waren so die ersten Erfahrungen, klar, haben sie dann irgendwie darüber dann geschrieben und gesungen dann auch.
Aber Sray, ich bin ja nicht mehr so jung. Und ich war schon lange nicht mehr in einem Club.
Hallo, ich bin auch nicht mehr 18.
Und deswegen kann ich einfach mit so ein bisschen Themen, die nicht mehr nur damit sich beschäftigen, irgendwie jemanden im Club klar zu machen oder irgendwelche shady Leute nachts auf den Straßen nach einem Clubbesuch zu beobachten, sondern eher mit so ein bisschen...
reiferen...
so ein bisschen Herzschmerz vielleicht auch oder Beziehungsthemen oder... oder so ein bisschen Themen, die so ein bisschen universeller vielleicht sind, wie eben auf Favorite Worst Nightmare. Natürlich sind da auch super, super gute Tracks drauf, die auch so ein bisschen, die so diese junge Generation vielleicht so ein bisschen auf die Schippe nehmen oder sich ein bisschen drüber lustig machen. Und die gibt's da auch, wie Florescent Adolescence zum Beispiel, ein super tolles Lied.
Lieb ich auch, ja.
Teddy Picker, genau. Brian Storm ist super gut. This House is a Circus ist eins meiner absoluten Lieblings-Monkeys-Lieder. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch so tolle Lieder wie eben 505, was ich liebe.
Ich auch,
also ich finde, das ist so toll.
Ja.
Das ist
sehr melancholisch.
Ne? Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, irgendwie auf dem Album so. Auf der anderen Seite haben wir dann Do Me a Favor, wo ich die Melodie einfach total mag. Und auch die Gitarrenklänge sind toll. Das klingt so... fast ein bisschen Western-Film-mäßig, genauso wie 505 tatsächlich, aber auch aus so einer Zeit, die es heute nicht mehr gibt, aber trotzdem dann irgendwie so von jungen Leuten gefühlt wird oder so, keine Ahnung, so würde ich es vielleicht beschreiben. Und If You Were There, Beware ist super, deswegen Die is for Dangerous ist nochmal so ein richtiger Banger, würde ich sagen, genauso wie Balaclava. Da mag ich den Groove auch total gerne, also das Schlagzeug, die Bassline, die sind generell sehr ausgereift und ich finde, das ist musikalisch einfach ein bisschen reifer, also nicht nur von der Musik, sondern auch eben von den Texten.
Und das, obwohl das Album ein Jahr später...
Genau, es kam nur ein Jahr später, genau. Ja. Aber gut, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, so die hatten halt vorher ihre komplette Jugend quasi Zeit, um dieses Album zu schreiben, das Whatever People Say I Am. Und dann... sind das vielleicht auch Themen, die halt auch ein bisschen zurückliegen oder so. Und ich finde, bei Nightmare merkt man halt so richtig die
Gegenwärtigkeit.
Genau, so die Weiterentwicklung einfach, finde ich, ein bisschen. Und deswegen wähle ich das, weil ich damit Ich liebe beide Alben. Also was soll ich sagen? Ich finde die beide geil, aber Nightmare ist eins meiner liebsten Monkeys.
Okay, ich hätte jetzt tatsächlich eher gedacht, dass du AM nimmst von 2013.
Oh, krass, nee. Ich mag das auch sehr, sehr gerne, aber da mag ich eine andere noch mehr.
Als ein bisschen mehr so nach The Black Keys oder sowas klingt, mhm. So ein bisschen gemächlich.
Ich mag...
Aber ich meine halt so, konstruierter und weniger...
Mhm.
Wah.
Ich mag das tatsächlich gerne wegen der Hip-Hop-Einflüsse, finde ich, bei AM. Ich finde, das klingt oft wie so ein Dr. Dre-Instrumental. Halt, also ziemlich sicher. So, das ist, also ich finde, man merkt da den Einfluss einfach von so einem Album wie 2001. So. Wenn jetzt eine Rockband das covern würde, dann würde sowas wie AM rauskommen. Deswegen mag ich es auch sehr gerne, aber ich finde Humbug zum Beispiel noch besser. Das wäre bei mir Platz 2 wahrscheinlich.
Ja, nee.
Na, bei mir schon, siehst du. Und ja, das ist mein Platz 1.
Okay.
Hm.
Gut.
Ja.
Ja.
Nächster oder was?
Wer ist denn jetzt eigentlich dran?
Ich bin
glaube ich dran,
genau, ja. Mhm. Okay. Wir kommen zu.
Einem deiner Lieblingsrapper.
Einer meiner Lieblingsmenschen, glaube ich, auf der Welt.
Oh, ja.
Wir kommen zu Kendrick Lamar. Ja. Da habe ich mich auch schon öfter drüber ausgelassen.
Er ist fast 3 Monate jünger, älter als ich.
Echt?
Mhm. Ach krass. Ich habe es gerade gelesen. 17. August, 17. Juni. Oh nee, habe ich es gerade. Juni.
Doch Juni, weil das Zwilling auf jeden Fall.
Genau,
das
weiß ich.
Genau. Ja. Das rappt er auch mal.
Einer der wichtigsten Musikmenschen, ja.
Mhm. Und ich hoffe auch sehr, dass da bald was Neues kommt. Ich habe mich aber für ein älteres Album entschieden, logischerweise, weil der Mann ja nur 3 Alben rausgebracht hat, wenn man die anderen Compilations nicht zählt. Und
4.
Ja, ist Section 80, ist das ein,
ja,
ist es ein Debüt dann?
Für mich ist es ein Debüt.
Okay, also, dann zählt es mit. Ich bin mir da immer so unsicher, ob das noch eine EP oder ein Mixtape oder ein Album ist.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist ja doch. Egal, ich habe mich für To Pimp a Butterfly entschieden, das ist sein vorletztes quasi. Und zwar ist das sein, ich würde sagen, sein politischstes Album, das mit den breitesten Einflüssen und musikalisch das herausforderndste, würde ich sagen, von seinen Alben.
Mhm.
Klar sind da super eingängige Lieder dabei, auf der anderen Seite haben wir aber auch fast sperrige Jazz-Kompositionen und Arrangements, die irgendwie jetzt nicht so... Die würde man jetzt nicht im Radio vermuten. Und ich finde, das ist einfach, Kendrick bringt das mit seiner lebhaften Art, einfach über seine Erfahrungen zu sprechen und auch verschiedene Stimmen zu benutzen, verschiedene Flows, sich verschiedene Charaktere einfach zu bedienen, bringt das so gut in einen Klang, was einfach so ein krasses, dichtes Erlebnis kreiert, was einfach, was sich unglaublich bewegt. Also, da sind Lieder dabei, die machen einen so wütend. Auf der anderen Seite feiert man dann irgendwie bei anderen Liedern. Also, das ist ein sehr großes emotionales Spektrum, was da irgendwie abgerufen wird. Und ich finde, das ist eins der bedeutendsten Rap-Alben der letzten Jahre. Und deswegen habe ich das ausgewählt.
Ja. Ja, also ich hätte auch schon erwartet, dass du dieses Album nimmst. Also das Album ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Alben der 10er Jahre, es war, glaube ich, das Top-Album von Pitchfork, glaube ich, 2015.
Mhm.
Das Top-Album der 10er Jahre war, glaube ich, aber Blonde von Frank Ocean. Beides, die haben beide gemeinsam, dass sie halt irgendwie sehr viel abbilden, viele Themen halt irgendwie reinbringen. Und halt auch irgendwie so dieses Experimentelle dann auch irgendwie beim irgendwie,
ja,
ist halt da. Ich habe aber allerdings ein Album genommen, was noch früher rausgebracht wurde.
Mhm.
Good Kid, Mad City.
Mhm.
Von 2012. Also da hat es ja auch schon angefangen, dass er halt da so hochgelobt wurde für alles, für die Produktion und für sein Rappen dann auch.
Ja.
Und da hat er eigentlich auch schon bewiesen, dass er es kann. Alles. Ich finde, da aber gefällt es mir, also obwohl ich irgendwie diese Bandbreite von Pimp a Butterfly irgendwie mag, mag ich da die Beats halt mehr.
Mhm.
Die sind halt irgendwie geschliffen, dann doch irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen konventioneller, mag sein, aber ich mag einfach so diesen Flow einfach so gerne, also mit so Sachen, wie, also allein irgendwie die Single Drank mag ich halt sehr gerne. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht mein Lieblingsalbum-Track ist. Ich mag sehr gerne Bitch Don't Kill Me My Vibe, was halt mich selber einen geilen Vibe hat.
Ja, voll.
Ich finde das vorvorletzte Lied, finde ich halt mega schön, das ist das Sing About Me, I'm Dying of Thirst, das zwar 12 Minuten lang ist, aber halt einfach so einen geilen Flow hat dann auch.
Ja, und auch eine richtig krasse Geschichte einfach.
Mhm. Und Money Trees ist halt irgendwie, hat einen truffen geilen Beat. Mhm. Oder so. Oder The Art of Peer Pressure, also ich zähle jetzt einfach wieder auf, aber ich meine, das ist halt einfach irgendwie ein Lied, ein Album, das halt sehr atmosphärisch ist halt. Und halt doch ein bisschen kompakter ist, aber mir irgendwie mehr taugt.
Mhm.
Also ich bin jetzt nicht so ein großer Kendrick-Fan wie du jetzt. Mhm. Deswegen habe ich mich halt dafür entschieden, aber klar ist halt irgendwie das andere Album halt noch wichtiger insgesamt dann auch. Aber.
Ja, ich finde die beide extrem wichtig eigentlich, weil die ziemlich, ziemlich interessante Geschichten erzählen einfach. Also bei Good Kid, Mad City ist es ja eher, dieses Jugendliche in einem marginalisierten Viertel irgendwie groß werden mit vielen äußeren Umständen, die jetzt nicht so super toll sind. Und so dieses, wie werde ich da groß, wie komme ich da raus, was wird aus mir, so diese Perspektivlose vielleicht auch ein bisschen.
Mhm.
Und bei To Pimp a Butterfly ist es so aus einer Überperspektive, das ist nicht mehr nur diese persönliche Erwachsenwerden oder fast Coming of Age eigentlich so von Kendrick ist, sondern so für eine komplette, für die Menschheit einfach. Also es ist so, das behandelt halt super große, wichtige Themen. Nicht zu Unrecht ist Alright irgendwie immer noch eins der wichtigsten Lieder. Ich finde, gerade in aktuellen Zeiten ist das einfach wichtig, dieses Album. Und ich möchte es nicht missen. Das ist,
The Blacker the Berry ist.
Genau, The Blacker the Berry ist ein super gutes Lied. Alles. How Much a Dollar Cost hat auch eine super tolle Geschichte. Und es ist auch sehr. Es ist auch wieder ein sehr reflexives Album dann auf der einen Seite. Also es geht auch viel um Kendrick selbst dann wieder. Auf der anderen Seite haben wir eben noch diesen Überbau von diesen großen Gesellschaftsthemen eben. Und das Konzept des Albums ist halt auch so, das ist halt schon ziemlich krass einfach. Also dass er eigentlich dieses ein Gedicht vorträgt die ganze Zeit, dann immer das immer weiter vorträgt, nach jedem Lied quasi oder nach fast jedem Lied. Und jede Zeile, auf der er endet, also er spricht dann immer eine mehr, nimmt dann Bezug auf das Lied, was danach kommt. Und am Ende kommt raus, dass er dieses Gedicht einfach Tupac, dem anderen Künstler, vorträgt und sich danach mit ihm unterhält über den Lauf der Geschichte, über gesellschaftliche Strukturen in den USA eben hauptsächlich. Und das ist einfach so ein fast gruseliger Moment, erstens, wenn man Tupacs Stimme hört, weil man damit natürlich nicht rechnet, weil er ihm dann auch wirklich antwortet und es dann um Themen geht, die gegen die Tupac sich schon groß gemacht hat. Und wenn man dann überlegt, dass es 20 Jahre später nicht viel weitergekommen ist, und oder schon natürlich, aber nicht, es gibt immer noch genug Probleme. Und dann antwortet er irgendwann einfach nicht mehr. Und man hat so diese Realisierung, so wow, erstens, Tupac lebt nicht mehr und der Kendrick ist quasi alleine damit. Und man selbst fühlt sich dann auch so ein bisschen alleine. Also ich finde, das ist einfach so ein tolles Album. Weiß nicht, ich kann.
Ist es auch.
Ja.
Keine Frage, ja.
Ja.
Aber ich.
Aber ja, es ist nicht so eingängig wie Good Kid, auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, wir sehen schon so ein bisschen so ein Muster. Auch, dass ich mehr so die eingängigen Sachen mag. Oder die früheren unbändigen Sachen und du magst die ambitionierten, längeren Alben.
Oh, das kann sein, vielleicht ein bisschen. Ja, jetzt wo du es sagst. Ja.
Jetzt so nach 6 Alben ist mir das schon so ein bisschen aufgefallen. Mhm. Auch. Nicht bei allen, aber ja. Okay, sind wir fertig mit
Kendrick? Ja, ja.
Okay, jetzt eine Band, bei der ich weitaus mehr Fan bin, dann noch, obwohl ich Kendrick Mama sehr schätze, aber Das ist halt so eine Band, das ist einfach so die einer meiner Top-Bands überhaupt. Mhm. Wir sprechen von Radiohead, englische Band, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Und die, ja, also ich glaube, von allen irgendwie, die so Indie-mäßig drauf sind, ist eigentlich so die Band schlechthin dann auch. Und die haben auch schon öfters Styles gewechselt, Genre, also von Grunge über elektronischen, ambitionierten Rock bis hin zu richtig elektronischen Sachen dann auch. Und ich habe mich für Kid A entschieden von 2000. Mhm. Das ist tatsächlich 20 Jahre alt jetzt. Dieses Jahr wird es dann. Und ich mag das Album halt unglaublich gerne, weil es, okay, Computer ist zwar total auch relativ gut, aber halt so diese...
Hier sind einige Ergebnisse aus einer Suche.
Okay, Computer.
Google Assistant, halt die Klappe.
Weil du okay Computer gesagt hast.
Habe ich okay Computer gesagt?
Ja, ja, weil... Okay. Und deswegen meinte er okay Google, oder?
Also findest du, dass Google von Radiohead quasi ein bisschen beeinflusst ist?
Keine Ahnung, ey, bestimmt unschein.
Okay, dann werde ich nie wieder den Titel jetzt gerade sagen von dem Album. Kid A, jedenfalls war halt so eine... Ja, so ein bisschen so ein Fuck you eigentlich auf die Erwartungshaltung auf die Band dann auch. Weil das einfach so unglaublich halt nicht rockig war, sondern halt sehr elektronisch. Und halt, da ist man so sofort gefangen ab dem ersten Lied, ab Everything in its Right Place. Und es halt so, hat so total tolle Soundkulissen und auch von Anfang bis Ende dann auch. Und man ist halt so... Es ist halt irgendwie experimentell, aber halt auf so eine sehr angenehme Art und Weise, finde ich, dieses Album. Und dann auch hat irgendwie so ein bisschen so Retro-Elemente dann auch so ein bisschen beeinflusst von so mal Krautrock-Sachen oder Kraftwerk, würde ich dann auch bestimmt sagen und auch. Aber es ist halt, ach, irgendwie, ich kann, gerade bei dieser Band kann ich es so schwer in Worte fassen, aber Kid A ist einfach irgendwie ein Album, das, mir geil war. Und ich habe mein Lieblingsalbum, Lied ist Idiotech. Und das habe ich witzigerweise zum ersten Mal so bewusst gehört, 2009, als es noch das AKW gab in Würzburg. Den Club da, den es leider nicht mehr gibt. Und das war eine Veranstaltung, die hieß Indie Herz. Und das war halt so in so eine Indie-Party dann auch. So, das gibt es eigentlich gar nicht mehr so wirklich in Würzburg. Was ein bisschen schade ist. So halt irgendwie ein Alternativrock-Ding. Und dann lief plötzlich dieses Lied, Idiotech, was halt so sehr elektronisch Two-Step-mäßig klingt dann auch. Und ich habe so getanzt dazu. Es war halt so eine Abschiedsparty dann auch. Von der Veranstaltung und auch von AKW selber dann auch. Und ich bin so abgegangen wie nix und
Also gute Erinnerungen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall dann auch.
Ja. Nice. Cool.
Ja.
Ja, da sind wir auch nicht einer Meinung. Weil ich finde, Kid A tatsächlich ist auch echt, das ist schon ein gutes Album, weil ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der riesige Radiohead-Fan tatsächlich. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich da nie so richtig reingefunden habe. So, ich finde das schon, sperrig ist es eigentlich nicht, aber ich war auf jeden Fall nicht so mit, ich wurde einfach nie so richtig, richtig warm mit der Band.
Ja, die Band steht ja für Melancholie auch und so. Halt.
Ja.
Ja. Ich dachte, das, ja.
Ist ja, also das ist ja.
Irgendwie so, nee, ist mitnimmt.
Ja, nee, ist ja alles gut und schön.
Aber du machst mehr so melancholische Hip-Hop-Sachen.
Nee, auch nicht eigentlich. Keine Ahnung. Ich finde einfach, ich wurde einfach nie so richtig warm mit Radiohead. Ich kann es auch nicht so richtig beschreiben. Vielleicht muss ich einfach nochmal irgendwie den Einstiegspunkt nochmal neu setzen oder nochmal neu finden. Aber genau, ich habe mich für In Rainbows entschieden. Weil das Album finde ich tatsächlich auch mit Kid A zusammen eins der Alben, mit denen ich mich am meisten anfreunden kann. So, das ist auch relativ, also da, du hattest ja schon beschrieben, so dass Radiohead so schon größeren, naja, so Soundwechsel hatte eigentlich. Also ja. Mit Kid A ging es ja los, dass es sehr elektronisch wurde, sehr so ein bisschen abstrakter vielleicht auch.
Sehr, ja.
Und so eben 7 Jahre später mit In Rainbows, oder 7, ne? Ja.
Ja.
2000 kam das raus, ja. Hatten wir eben dieses auch elektronische Album, auch auf eine gewisse Weise melancholisch, hast du ja auch schon gesagt.
Ja.
Und ich mag das einfach Also vielleicht sage ich auch einfach mal die Tracks, die ich gerne mag. Ich mag zum Beispiel House of Cards total gerne und Jigsaw's Falling into Place, Weird Fishes und Nude finde ich halt, das sind alles so richtig gute Lieder. So.
Natürlich, ja.
Und ja, das sind alles richtig gute Lieder. Und
ich glaube, ich weiß, warum du dieses Album sehr bevorzugst. Ich meine, das ist ja auch ein super geiles Album.
Mhm.
Ich glaube, weil es einfach so eine gewisse Sensibilität irgendwie beinhaltet, dann auch irgendwie.
Ja, das kann Sounds sein, ja.
Und melodischer klingt als natürlich Kid A.
Mhm.
Halt irgendwie eingängiger dadurch dann auch.
Mhm.
Eingängiger. Und ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so. Also, man sagt ja gerne, dass In Rainbows ein bisschen so eine Rückführung ist, soundmäßig ein bisschen und auch vielleicht thematisch ein bisschen zu okay, C-O-M-P-U-T-E, ja. Google bitte nicht angehen, weil auch gewisse ja, Songs halt dann quasi dann da drauf gelandet sind, die schon vorher quasi vorproduziert wurden,
ja.
Kann ich mir so sagen lassen oder gelesen. Und halt irgendwie so hat es wunderschöne Melodien dann auch. Irgendwie.
Ja, voll.
Gibt es halt dann auch Nude, hast du schon gesagt, genau. Einfach wunderschön und auch, ja, ich liebe Reckoner sehr gerne.
Ja.
Reckoner ist super geil. Ich glaube, ja. Und ja, ich kann das schon nachvollziehen, warum du dieses Album ausgewählt hast.
Mhm. Aber tatsächlich so viel argumentieren dafür oder dagegen kann ich bei Kid A wirklich nicht, weil das ist schon, also ich sehe auch, das ist ein ziemlich wichtiges Album, auch generell der alternativen Musikszene vielleicht auch einfach ist oder auch ein bisschen, das hatte schon, ich glaube, das ist auch sehr einflussreich gewesen einfach.
Voll.
Und
es war auch so, hat so ein bisschen eine Zäsur in ihre, also wie
ja.
ich schon gesagt habe, eine Zäsur reingebracht irgendwie in ihrem Schaffen, aber auch, glaube ich, irgendwie generell in diesem Indie-Bereich,
dann
war schon revolutionär, fand ich.
Ich denke auch, ja. Und es hat auch gezeigt, dass es halt auch funktionieren kann, ne? Du kannst deinen Sound komplett ändern und du kannst trotzdem ambitionierte und kreative Musik machen, so. Es halt, oder du verlierst nicht dabei alle Leute auf einmal, was da vielleicht auch immer so Experimentierfreude vielleicht so ein bisschen einschränkt oder begrenzt.
Bei Rainbows natürlich war auch revolutionär mit diesem Pay-as-you-want
genau,
Modell,
ja.
Was ja Bandcamp ja bis heute ja irgendwie auch mit reingebracht hat,
ja.
mehr oder weniger. Also In Rainbows und Kid A sind beides sehr wichtige Alben
auf ja. jeden Fall. Doch.
Ja,
ja vielleicht muss ich mir das nochmal anhören und
ja,
nochmal
ja.
noch versuchen irgendwie so.
Meinst du jetzt Kid A oder?
Nee, Radiohead an sich.
Ah, okay.
So, ja.
Ja.
Doch.
Starte einfach mit dem zweiten Album. Das ist halt, glaube ich, eingängiger. The Bends.
The Bends,
hat
ja.
auch schon elektronische Einflüsse ein bisschen, aber hat auch irgendwie so Britpop-Elemente auch noch drin.
Mhm.
Was so ein Übergangsalbum war das dann auch.
Ja.
Ja, das kann ich sehr empfehlen.
Ja, doch, das muss ich ja machen, The Bends, ja.
Mhm. Ja.
Okay.
Da
die Zeit schon relativ fortgeschritten ist, habe ich schon gesehen,
ja.
Würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir das dann einfach in der nächsten irgendeiner Folge mal weiterführen.
Auf jeden Fall, wir haben noch so viele weitere Bands, über die wir sprechen können und
genau,
Künstlerinnen und
ja.
Künstler. Ja.
Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da oder ein Like oder ein, weiß ich nicht, was ihr noch machen
könnt. Eine Empfehlung, über welche Bands
oh, ja.
wir vielleicht sprechen
das könnten. Cool, ja.
ja.
Genau, das wäre cool. Genau, und eure Meinung zu den verschiedenen KünstlerInnen und Bands würden uns natürlich auch total interessieren. Das heißt,
ob ihr irgendwie die gleichen Alben irgendwie geil findet oder andere Alben.
Und warum auch?
Und warum,
so ist
ja.
auch interessant.
Könnt gerne mit uns ein bisschen fighten.
Ja, genau.
Gerne auf YouTube oder Instagram dann
zum
Beispiel. Genau, aber jetzt machen wir noch einen Rubrikwechsel.
Mhm, genau.
Ja.
Ja.
Und zwar habt ihr unsere Kuchengabeln vermisst
ja.
in der letzten Folge, aber sie sind wieder da.
Genau, die ja, Kuchengabel.
Unsere Alben der letzten zwei Wochen.
Und was hast du dir da aufgegabelt?
Ich habe mir aufgegabelt, und zwar habe ich mir aufgegabelt 10 Tricks Point Never. Und zwar ist es Magic 10 Tricks Point Never.
Kannst du zu dem Namen irgendwas erklären?
Kann weißt ich,
du
ja. ja. Also,
okay.
Ich wollte es nur erstmal erwähnt haben.
Mhm.
Und zwar steckt dahinter ein gewisser Daniel Lopatin. Der ist amerikanischer Musiker, elektronischer Künstler und Produzent aus Boston, Massachusetts. Geboren 1982 als Sohn jüdischer Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Und er wuchs in so einem sehr musikalischen Haushalt schon auf. Sein Vater war in mehreren russischen Rockbands und seine Mutter war eine ausgebildete Pianistin oder ist eine ausgebildete Pianistin. Und hat schon sehr früh Musik komponiert, und zwar mit einem geerbten Roland Juno 60 Synthesizer.
Mhm.
Und bis zu seinem Album R Plus 7 von 2013 hat er das auch immer benutzt für die seine Produktion dann auch.
Das ist schön.
Genau. Und er hat angefangen 2007, da kam sein Debütalbum raus, Betrayed in the Octagon. Dann noch unter dem Pseudonym Magic 10 Tricks Point Never. Und da hat dann irgendwann das Magic weggelassen. Aber jetzt halt für dieses Album hat er quasi sich self-titled dann auch.
Mhm.
Hat das irgendwie mit reingebracht. Und so. Hat dann insgesamt, also mit diesem Album, mit dem aktuellen Album, 9 Studioalben rausgebracht.
Fleißig.
Ja. Und war aber nicht nur als Studiomusiker und Produzent tätig, sondern auch hat einen Soundtrack, hat mehrere Soundtracks gemacht, Film-Soundtracks. Zum Beispiel für die Gebrüder Safdie.
Mhm.
Zwei Regisseure, die halt schon Good Time gemacht haben.
Mhm.
Das, glaube ich, 2017 rauskam, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.
Mhm,
ein sehr atemloser Thriller. Und dafür hat er auch in Cannes 2017 den Soundtrack Award bekommen. Und 2 Jahre später dann hat er nochmal produziert Uncut Gems oder Der Schwarze Diamant. Da hat er auch den Soundtrack gemacht.
Heißt er Der Schwarze Diamant auf Deutsch?
Auf Deutsch, ja.
Okay. Das ist
komisch, finde ich.
Ja.
War dadurch dann auch, wurde halt dadurch immer populärer. Also, ich glaube, also wie ähnlich wie Trent Reznor von Nine Inch Nails, glaube ich, wenn man irgendwie so Filmmusik macht, dann wird man, glaube ich, für ein gewisses Publikum dann auch irgendwie interessanter.
Glaube ich schon, ja, vor allem, wenn es eher so nischigere KünstlerInnen sind, wie eben Nine Inch Nails und...
Ja, One Out Tricks von Never dann auch. Wie der klingt, erzähle ich gleich.
Mhm.
Nur noch ganz kurz, er war auch Produzent oder als Produzent tätig für 3 Tracks für The Weeknd.
Mhm.
Hat nämlich produziert Scared to Live, geschrieben Scared to Live, Repeat After Me Interlude und Until I Bleed Out, das letzte Lied.
Mhm.
Und hat dann 2 davon auch produziert, zusammen einmal auch mit Kevin Parker von Tame Impala.
Mhm,
Repeat After Me nämlich. Und die sind sehr gut befreundet. Und der war auch dieses Jahr, als The Weeknd bei Saturday Night Live da zu Gast war, war auch mit auf der Bühne dann auch.
Ach cool.
Genau.
Schön.
Ja, sind Buddies. Und und jetzt hat er eben letzten Freitag dann eben Magic 10 Tricks Point Never rausgebracht. Er ist halt so ein, vereint viele Stile auch. Er ist halt so ein Elektronikkünstler im weitesten Sinne. Man würde sagen, irgendwie Glitch, Ambient ist mit drin, Synthpop, Artpop. Es sind viele Soundcollagen mit drin. Es ist manchmal sehr abstrakt, manchmal sehr experimentell und manchmal dann doch wieder so ein bisschen eingängiger dann auch.
Mhm.
Was auch schon in Replica von 2011 so ein bisschen geklungen hat. Das war, glaube ich, so ein bisschen mehr Ambient-mäßig, aber auf so eine düstere Ambient-Art und Weise.
Mhm.
Und hat dann in dem Laufe der Zeit dann halt auch viele verschiedene Stile dann so ein bisschen reingebracht in seine Alben. Und das aktuelle Album Magic 10 Tricks Point Never, da hat er quasi alle seine Stile gebündelt und auf seinem Album dann reingebracht dann auch. Und es klingt aber alles, ja, es klingt eigentlich schon alles sehr chaotisch.
Mhm.
Aber ich finde, im Gegensatz zu manch anderen Alben, finde ich, ist es da total so eine unglaublich geiles Potpourri aus eben diesen Sounds. Es klingt manchmal sehr düster, manchmal so ein bisschen sehr unheilvoll. Dann klingt es wieder ein bisschen irgendwie soft und warm und irgendwie, halt irgendwie so einlullend dann auch. Sehr psychedelisch, futuristisch, ätherisch und ich finde es eine tolle Mischung. Also auf jeden Fall bitte mit Kopfhörern hören, weil so nur klingen die Tracks einfach so geil. Highlights daraus, I Don't Love Me Anymore, ist sehr catchiger Elektropop mit sehr verschlurften Vocals, tolle Beats, aber mit einem gleichzeitigen atmosphärischen Hintergrund und auch. Das finde ich halt geil. Dann No Nightmares ist zwar sehr eingängig, sehr poppig, weil da auch eben The Weeknd, Abel Tesfaye halt da auch mit singt.
Mhm.
Aber singt halt auf so eine also eine Art, die man mit dem man ihn nicht mehr so assoziiert, weil er halt sehr un-R&B-mäßig da klingt, sondern er klingt da so fast schon halt eher schwachbrüstig klingt er da. Halt.
Okay.
Aber das passt irgendwie dazu ganz gut dann auch.
Mhm.
Also es ist so ein bisschen so eine, ja, es erinnert ein bisschen an M83, ist ein bisschen Future R&B Synthpop. Irgendwie. Kann ich nicht beschreiben dann auch. Aber es ist, es ist der mit Abstand Poppix-Song auf jeden Fall. Und Lost But Never Be Alone ist so Lo-Fi Elektropop, aber da passiert irgendwie immer schnell was anderes. Also jede Minute, da verändert sich der Sound von diesem Lied. Und es geht dann irgendwann in so eine düstere Post-Witch-House-Richtung und wird so sehr kühl. Und am Ende hört es dann auf mit so einem Grunge-Synthi-Solo.
Oh geil,
das ist
okay.
Ist halt irgendwie so voll abenteuerlich. Mhm. Das Album ist wirklich sehr abenteuerlich an sich dann auch. Ich finde, es ist einfach eine totale, ja, wenn man halt irgendwie so Zeit hat, 50 Minuten lang in so eine Welt abzudriften, die halt total verdrogt klingt und total psychedelisch und aber auch irgendwie, dass man da auch nicht weiß, was da als nächstes kommt, dann auch da, ja, ist dieses Album Magic 106.never sehr gut.
Nice, Alter, das klingt, ich habe schon wieder richtig Bock bekommen gerade. Ohne Scheiß. Das klingt super cool.
Na gut.
Ja. Okay, ich habe mich für ein anderes Album entschieden. Und da habe
das hätte ich fast auch genommen.
Genau, da haben wir in der letzten Folge tatsächlich auch schon so mal drüber geredet, über das Kollektiv, über die Band. Mhm. Und zwar rede ich über Clipping und das neue Album heißt Visions of Bodies Being Burned. Clipping ist eine dreiköpfige Hip-Hop, im weitesten Sinne würde ich sagen, Gruppe. Mhm. Bestehend aus David Dix, der ist der Rapper oder der MC. Mhm. Dann haben wir noch zwei Produzenten, William Hudson und Jonathan Snipes, die machen die Musik im weitesten Sinne. Die sind auch als Komponisten unterwegs und haben auch schon hier und da mal für Filme auch Soundtracks gemacht. Mhm. Aber die Band ist zusammen eher anzusiedeln als relativ experimentelle Hip-Hop-Gruppe, würde ich sagen. Und fast so ein bisschen Horrorcore. Mhm. Also so, oder auch ein bisschen, vielleicht sehr, also sehr noisig, ein bisschen Industrial-Geschichten. Mhm. Das sind alles leider Lehnwörter, die ich benutzen muss. Wie kann man das denn gut beschreiben auf Deutsch? Es klingt sehr gruselig, würde ich sagen. Oder so das, was man als gruselig bezeichnen würde. So. Es klingt düster, es klingt
mechanisch. Unheilvoll.
Unheilvoll, genau. So diese Kalt. Horrorfilm-Atmosphäre, die hat man einfach bei vielen der Tracks. Das hat halt fast erstens tatsächlich für mich gerade sehr gut in die Zeit. Gut, Halloween ist jetzt vorbei und gefühlt ist die Gruselzeit dann auch schon vorbei. So. Jetzt ist schon fast wieder Weihnachten angesagt. Aber ich habe das eben noch vor Halloween gehört. Und da hat es super gut reingepasst. Das ist ein Album, was man am besten auch im Dunkeln hören kann, würde ich empfehlen. Und dann ist es schon fast, fast wie ein Horrorfilm einfach. Also es ist nicht mehr so gruselig tatsächlich wie die Alben davor, würde ich sagen. Ich finde, es ist nicht mehr ganz so, finde ich. Es ist eher so, es ist fast ein bisschen mehr ein Thriller als ein reiner Horrorfilm. Aber es sind noch teilweise richtig gute, treibende, geile Lieder halt auch dabei. Mhm. Da sage ich zum Beispiel Say the Name, finde ich, immer wenn das kommt, nach dem Intro, was halt auch, da wird schon mal eine Duftmarke gesetzt, würde ich sagen.
Ja,
irgendwie.
Abgefuckt klingt so viel. Ja. Intro.
Bei dem Intro dachte ich auch die ganze Zeit, als erstes ja, gut, meine Kopfhörer verabschieden sich gleich so. Also wenn die, das hat sich angehört, als wären die kurz vorm Exitus so.
Was ein geiler Kontrast zu dem Intro dann auch, Say the Name, weil es halt so irgendwie sehr eingängig erstmal ist.
Mhm. Und genau, es ist eingängig und es ist auch so ein Bop, würde man sagen. Keine Ahnung.
Bop,
so,
ja. Mhm.
So, es ist einfach so, da möchte man so mitwippen. Und es ist so scary, aber gleichzeitig halt irgendwie so super tanzbar, würde ich fast sagen.
Ja.
Also irgendwie macht es einfach Spaß, das zu hören. Das ist eine lustige Kombination einfach irgendwie, die da zusammenkommt.
Auf jeden Fall.
Und dann 96 Neve Campbell.
Mhm. Eine Anspielung auf Scream. Weil Neve Campbell ist ja die Hauptschauspielerin.
Ja,
also
oh Gott.
Also nicht Drew Barrymore, sondern halt Neve Campbell, die dann in allen Scream-Dingern mitgespielt hatte.
Wow, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Mhm.
Tatsächlich, ja. Krass. Den finde ich auch super, super gut.
Ja.
Also da ist auch ein Feature dabei, eben Cameron Shiner.
Mhm.
Hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gehört, die beiden.
Ich auch nicht, aber.
Oder sind es sind schon zwei.
Ja,
ne? Zwei.
Ja. Aber ich fand es halt so erfrischend bei dem Lied, dass dann eben so weibliche Vocals dann mit reinkommen.
Genau, und so Scream ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung für das Album. So für der Vibe von Scream, so ein bisschen so. Es ist nicht so 100% ernst gemeint, auch alles, habe ich so das Gefühl.
Mhm.
Es ist so ein bisschen subversiv, so haha, hier, wir machen hier einen Horror.
Meta-Horror.
Genau, ja.
Und das ist ja quasi Meta-Horror-Hip-Hop.
Mhm. Ne? Ja. Ja, genau. Und das passt dann, finde ich, ganz gut eigentlich auch tatsächlich zu dem Album. Und ansonsten will ich einfach sagen, ey, hört euch dieses Album an, oder? Also es ist... Ja.
Also ich fand Pain Every Day mit Michael Esposito fand ich super geil auch.
Ja, voll.
Weiß ich, also die haben auch also generell so diese Albumtitel, Songtitel, heißt es dann Looking Like Meat, mit Horror.
Check the Lock.
Eaten Alive.
Body for the Pile, so, das ist Enlacing, das klingt alles so,
Kriegt man schon so ein bisschen
mehr, ohne Scheiß. So, oder Make Them Dead, ist also, keine Ahnung, jeder Titel ungefähr klingt ziemlich krass.
Wie fandest du das Rappen von David Dix?
Oh, ich mag das total gerne, tatsächlich. Also, das ist ja nicht so, es ist schon relativ unkonventionell, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, der hat einen krassen Flow, sondern irgendwie mag ich es, wie der klingt. Also ich mag erstens seine Stimme total gerne und wie er die benutzt, ist so toll. Der klingt manchmal fast wie ein Instrument fast. Auf der anderen Seite ist er aber ziemlich, also es ist nicht negativ gemeint oder so, nicht, dass er untergeht oder so. Man hört ihm schon richtig krass zu, weil ich finde, der hat den Skill, dass er einfach die Aufmerksamkeit auf sich zieht. So. Und,
voll. Ja, also ne? Man hat, also als jemand, der nicht irgendwie English-speaking native ist, hat man so manchmal nicht bewusst mit rein, so was die Lyrics angeht, aber bei dem Album, gerade so die Art, wie er das vorträgt, dann die ganzen Lyrics.
Ist das super artikuliert, einfach so, ne? Also voll. Keine Ahnung.
Also es geht so richtig rein in den Kopf dann auch, also und diese Bildsprache dann auch, die er da so mit reinbringt, ist so unfassbar. Also es macht das Album noch gruseliger.
Ja, finde ich auch.
Erbarmungsloser.
Ja, also auch Texte sind halt auch wieder...
1A.
Ja, und die gehen halt auch richtig unter die Haut, finde ich. Also da, holy moly, da sind ein paar Sachen dabei. So. Aber es ist ein tolles Album. Ich glaube, für alle Leute, die so interessiert sind an ein bisschen experimentellerem Hip-Hop, würde ich sagen, oder vielleicht auch aus so einer neusigen Industrial-Schiene, auf jeden Fall eine klare Empfehlung. So. Es ist,
ich glaube, so für Leute, die Run the Jewels sehr gerne mögen,
ja, stimmt.
Das ist noch so eine geile Weiterentwicklung, dann auch, dass dann noch in eine andere Richtung noch geht und in eine weitere, bösere Richtung.
Ja, irgendwie tatsächlich,
speedmäßig zumindest. Ja.
Stimmt, ja doch, das ist eine ganz gute Beschreibung dafür, finde ich auch. Ja.
Also ich hatte dieses Album fast ausgewählt, bevor ich dann halt mich dann doch für 1-0 Tricks entschieden habe, dann auch, weil das Album einfach... Das muss man auch mit Kopfhörern hören.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es einfach so intensiv ist.
Also oder ihr habt die geilste Anlage zu Hause, dann macht es natürlich damit, aber mit Kopfhörern, ja.
Mhm. Aber ich bin ganz stolz darauf, dass ich eben nicht Clipping genommen habe, sondern 1-0 Tricks, weil ich eigentlich mal meine erste Elektro-Platte, die ich vorstelle als Kuchengabe, endlich. Deswegen.
Ja. Stimmt, ja, es stimmt. Mhm. Tatsächlich.
Und sonst hätten wir wahrscheinlich das gleiche Album genommen.
Ja.
Das würde ja wahrscheinlich gar nicht passen zu dieser Folge.
Okay.
Ja.
Na gut, dann sind wir durch. Ich würde euch dann an die Hand nehmen und euch umarmen und euch sagen, dass ich euch ganz lieb habe.
Ich natürlich auch.
Genau, also wir beide. Mhm. Und schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über jedes Feedback, über alles, was man so machen kann. YouTube, liken, kommentieren, ihr wisst es ja, ihr seid ja schon groß. Mhm. Spotify abonnieren natürlich. Unsere Playlisten zur Folge haben wir natürlich auch unter Missgabe Playlists auf Spotify.
Genau.
Da könnt ihr mal reinschauen. Da ist auch sowas für die Grusel-Fans unter euch dabei, falls ihr die letzte Folge verpasst habt.
Auch wenn Halloween schon vorbei ist,
genau.
Wollte ich das immer reinziehen.
Ja. Ansonsten sind wir auf Facebook. Ja.
Seit neuestem.
Mhm. Mhm. Wir sind auf den Facebook Hype Train sehr früh aufgesprungen. 2020.
Aber wir dachten, wir müssen, glaube ich, doch irgendwie alles abdecken.
Genau.
Auch die etwas älteren User.
So. Okay.
Und Twitter sind wir nach wie vor auch über Missgabel Play.
Twitter sind wir.
Missgabel Podcast 1.
Naja, richtig doof, leider. Aber wenn ihr Missgabel Podcast eingibt, dann findet ihr uns auch.
Voll,
ansonsten haben wir eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns Liebesbriefe hinschicken.
Wenn es ein bisschen länger sein sollte.
Genau. Und
über Missgabel Podcast zusammengeschrieben @gmail.com. Missgabel Podcast @gmail.com.
Genau. Ja. Und ansonsten würde ich euch verabschieden.
See ya.
Tschüss.